Ja, passt. Ja, die Gemeindeleitung hat sich gestern zu einem Klausurtag getroffen. Das war, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und wir hatten einen Vers, der uns beschäftigt hat, den ich euch jetzt erstmal vorlesen möchte. Der steht im Römerbrief im 14. Kapitel. Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Friede und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Dieser Vers hat uns gestern beschäftigt. Wir haben uns viel ausgetauscht. Unser Ziel war, dass wir uns als Gemeindeleitungsteam näher kommen, dass wir uns auch besser kennenlernen. Und das war dann auch der Impuls, mit dem wir gegangen sind. Wir haben gesagt, wir möchten auch, dass die Gemeinde uns näher und besser kennenlernt. Und wir haben dann eine Hausaufgabe mitgenommen. Jeder von uns hat 5 Minuten Zeit. Deswegen lege ich mir jetzt hier auch meine Uhr hin. Und soll der Gemeinde etwas von sich persönlich mitgeben? Aber es soll natürlich auch eine kleine Botschaft dabei sein. Und ich habe mir jetzt überlegt, was ist Reich Gottes? Für mich ganz persönlich. Und da ist mir sofort was eingefallen. Für mich ist Reich Gottes dann, wenn ich nichts dazu tue und Gott im Hintergrund Fäden spinnt und Situationen in die Wege leitet und dann gegenwärtig ist. Ich erlebe das zum Beispiel dann, wenn nach Jahren bei mir Schüler anrufen und sagen, hallo Frau Wilsmer, wir wollen Sie mal besuchen. Da vergehen meistens 1-2 Jahre und dann melden die sich. Und die rufen einfach an und wollen mich besuchen. Und wenn ich an meine Tochter denke, die würde nie auf die Idee kommen, irgendeinen Lehrer anzurufen. Also gehe ich gerne in die Schule. Und ich erlebe das immer wieder, nicht jedes Jahr, aber das passiert immer wieder, dass nach Jahren Schüler kommen. Manchmal läuft es über diese Schiene mit den Töpfern. Hallo Frau Holzmann, können wir bei Ihnen einen Töpferkurs machen? Und ich freue mich da immer wahnsinnig, wenn sowas zustande kommt, weil ich das ja nicht initiiere und die sich einfach nach Jahren wieder daran erinnern, dass da irgendwann mal jemand in dieser Schule war, der ihnen irgendwas ganz anderes erzählt hat. Und die kommen dann und wir töpfern und wir haben schon nachts um 2 bei mir in der Werkstatt an meiner Töpferscheibe gesessen. Wir haben dann nachts um 4 Nudeln gekocht. Wir sitzen da bei uns auf dem Spielplatz und schon Lagerfeuer. Und dann kommen plötzlich Fragen. Da kommen Fragen. Die fragen mich, die fragen, warum ich so lebe, wie ich lebe. Die fragen, wer ich bin. Und dann kann ich was erzählen. Und ich muss da nichts dazu tun. Ich finde es toll, Daniel, was du machst mit der Maske. Super. Aber ich merke, ich muss nichts tun und die Fragen kommen nach Gott. Und das ist für mich Reich Gottes. Wenn ich nichts tue und es ereignet sich einfach. Das wäre jetzt so der Anteil von mir, den ich hier in diese Gemeinde heute reingeben möchte, damit wir uns besser kennenlernen, ihr uns besser kennenlernt. Und wir sollen aber ja auch eine Botschaft bringen. Und da mache ich jetzt bei diesem Erlebnis weiter. Das war nämlich vor 3 Wochen. Da haben mich wieder 2 Schülerinnen angeschrieben. Hallo Frau Holzmann, wir würden Sie gern besuchen. Und da merke ich dann eben immer, hey, mir geht das Herz auf. Und jetzt hatte ich aber so viel um die Ohren, in der Schule und zu Hause und mit meiner Tochter und überhaupt, dass ich es nicht untergekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, tut mir leid, ich kriege das jetzt nicht hin. Und im Nachhinein hat mir dann echt das Herz geblutet. Hat mir echt wehgetan, weil ich genau spüre, das ist mein Ding und da wirkt Gott rein. Und ich habe es in der Situation nicht hingekriegt. Und wenn irgendwas schief läuft, dann liegt es ja nicht an Gott. Dann ist es ja immer irgendwas, was bei uns nicht stimmt. Und dann habe ich Gott gefragt. Und dann hat mir Gott einen wichtigen Impuls gegeben, den ich seitdem versuche zu berücksichtigen. Und der ist der, zu lernen, in meinem Leben was ist wichtig und was ist dringend. Wichtig ist, dass ich zum Beispiel Zeit mit meiner Tochter verbringe und dass ich mich auch um mich kümmere und dass ich Raum schaffe in meinem Leben für andere Menschen. Habe ich für mich so definiert. Und dringend ist das, was mein Alltag ständig von mir erwartet. Und das ist auch in dem Sinn wichtig. Da wacht man meistens morgen auf, so geht es mir, und dann weiß ich, was ich heute alles tun muss. Und das ist dringend. Aber ich habe gemerkt, in meinem Leben verschieben sich die Prioritäten. Und ich hatte viel, viel mehr Dinge, die dringend sind, wie die wichtig sind. Und dann fallen diese wichtigen Dinge hinten runter. Weil mein Leben nur noch aus dringenden Sachen besteht. Und da habe ich seitdem, bemühe ich mich, zu fragen jeden Tag, was ist heute wirklich wichtig und was ist dringend. Und so hoffe ich, dass ich dann, auch wenn wieder solche Anfragen kommen, nicht sagen muss, nee, kriege ich jetzt nicht hin, habe ich jetzt gerade nicht den Raum und die Zeit, sondern dass ich dann auch Gott die Möglichkeit geben kann, in genau die Situation reinzusprechen. Das habe ich mir vorgenommen und das wäre jetzt die Botschaft, die kleine. Und damit ist meine Zeit auch schon um und ich gebe den Staffelstab weiter.
Ich habe einfach den Teil, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Also einfach diesen kleinen Teil, was das Reich Gottes nicht ist. Und jetzt habe ich erst einmal, so geschaut, eben wie definiert eigentlich die Bibel Reich Gottes. Und einfach das Reich Gottes ist nicht irgendwo in ferner Zukunft, sondern das fängt bei uns Christen, fängt es eigentlich schon an. Durch das, dass einfach Jesus in unseren Herzen lebt und wir das einfach nach außen hin weitertragen, fängt eigentlich das Reich Gottes schon an. Und da habe ich so einen kurzen Text aus Markus 5, das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Jesus fragte, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn, obwohl das Senfkorn zu einem kleinsten Samenkörner gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran. Mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Jesus verwendete viele solcher Gleichnisse, um die Menschen zu lehren, dass sie begreifen konnten. Und das ist einfach auch so ein Ding, wo ich einfach das merke, das Reich Gottes, das fängt einfach bei mir ganz klein an und das bringt einfach dann Frucht, ohne dass ich selber merke. Also das ist einfach, man merkt es selber gar nicht, wie das wirkt, aber wenn man dann irgendwann nach Jahren nochmal zurückschaut, dann erkennt man einfach Dinge, wo man einfach sagt, jawohl, da hat einfach Gott angefangen und da hat einfach sein Reich gewirkt. Und ja, das ist einfach diese kurze Definition, dass es in unseren Herzen einfach beginnt. Und jetzt komme ich auch zu dem, warum da auch steht, es ist nicht Essen und Trinken, sondern das hat einfach den Hintergrund auch gehabt, dass da die Pharisäer dann einfach auch das gebraucht haben mit den unreinen Speisen und den unreinen Getränken und sowas. Und da hat einfach Jesus einfach gesagt, dass das Reich Gottes einfach, dass das mehr ist wie alles Oberflächliche, wie irgendwelche religiösen Taten oder wie Rituale oder Menschen auf irgendwelche Sachen herabzusetzen, was sie vielleicht nicht tun oder falsch tun oder was unrein ist. Und ja, dass das einfach, dass wir einfach die Menschen nicht danach beurteilen, wie sie sich geben, sondern einfach das Innere in ihrem Herzen sehen. Und es geht auch nicht darum, irgendwie Menschen dazu zu bringen, sich zu sorgen oder einfach sie eben eher runterzumachen, sondern einfach sie aufzubauen. Und ja, es geht einfach tiefer als alle vermeintlichen Fehler oder als alles Oberflächliche. Und das ist einfach so, das, um was es in dem kurzen Abschnitt geht. Und ja, das war einfach mein Teil, den ich jetzt rausgearbeitet habe. Ich gebe es dann weiter.
Ja, ich bin der Mittelstück. Ich bin an der, mein Thema ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit.
Ja, das ist besser, ja.
Mein Thema wird Gerechtigkeit, indem wir überlegen, was Gott meint bei Gerechtigkeit. Ich habe ein paar Sachen aus der Bibel gezogen. Ja, in Prediger zum Beispiel, Kapitel 5, steht: Wenn du siehst, dass dein Armer unterdrückt wird und dass Recht und Gerechtigkeit im ganzen Land mit Füßen getreten werden, dann reg dich nicht darüber auf. Denn über dem Mächtigen steht ein weiterer, und ein noch mächtigerer gibt diesen beiden wiederum Rückendeckung. Interessant. Ja, wir sehen, was passiert jetzt in der Ukraine. Ich kenne von Lesen her, dass eine Leiter von der Schule, von der theologischen Ausbildungsstätte da in Buchstaben, wo viel getötet waren, ist auch getötet. Der war auch mitgetötet. Das ist ungerecht. Das ist total unglaublich, was da passiert. Tja, ohne Worte. Ja, es kann nicht sein, wir denken. Und es kann nicht sein. In dieser Welt, da gibt es diese Sachen, diese Ungerechtigkeit. Unglaublich. Ja. Und dann sehen wir auf uns selber in Jesaja 1,21. Siehe doch, sagt Jesaja, das früher so treue und gerechtigkeitsliebende Jerusalem ist zu höher geworden. Früher war es die Heimat von Recht und Gerechtigkeit und heute beherbergt es Mörder. Das Ganze, alles umgekehrt, Ungerechtigkeit. Ja. Und dann weiter in der Überlegung. Wissen Sie, es hängt vieles ab an unserer Sichtweise in dieses Leben. Zum Beispiel, wir waren bei der Tagung in Unterzahlsbach bei Egloffstein. Wenn man reinfährt, ist es ein kleines Dorf, man fährt vorbei am Bach, zu Bach, glaube ich, heißt das. Wenn wir zu unserem Tagungsorthaus gekommen sind, wir haben einen wunderschönen Blick auf das ganze Tal. Es ist eine ganz andere Sicht von dem gleichen Tal. Ja, es war Schnee in der Früh und dann war es herrlich am Nachmittag. Kein Schnee. Ja, und dann unsere Sichtweise auch mit Gerechtigkeit ist auch interessant. Ich gebe erst das gute Nachrichten. Die gute Nachrichten ist in Psalm 11 zu finden. Denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Eine Versprechung. Die schlechte Nachrichten ist im Psalm 14,1, die auch zitiert ist in dem Neuen Testament. Nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut. Keinen. Der Herr sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und noch Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind nun alle verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Nicht einmal einen. So, es kommt auf uns an. Die Sichtweise ist was habe ich gemacht? Unrecht. Ja, und dann kommen wir zum Römerbrief, wo Gerechtigkeit und unsere ganze Sünde, die auf Jesus gelegt wurde, ist erklärt. Römer 3, 22. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. So, hier ist der Unterschied wieder. Ja, wir sind alle verdorben, aber es gibt eine Chance für jeder auf dieser Erde. Der Unterschied ist da. Jeder. Wow. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben es verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er den Menschen nicht bestrafte, die in frühen Zeiten gesündigt haben. Es handelt so, weil er handelte so, Jesus, Gott, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. So, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben? Können wir das? Von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein auf unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Steht da. Ja, und dann haben wir das Ganze. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben Gerechtigkeit gefunden in unser Leben, aber es wird nicht hier auf dieser Erde so oft gezeigt, weil das Ziel, wenn du liest in Gottes Wort, das Ziel ist ganz am Schluss erklärt. Ja, ich kann das jetzt kurz aufmachen. Unser Ziel ist nicht hier auf dieser Erde. Und auch wenn wir unser Leben lassen müssen, wie dieser Mann in der Ukraine und viel, viel mehr. Der Krieg ist sowieso ungerecht. Und diese Welt ist verdorben. Wir haben das gelesen, ja, verdorben. Wir sind durch und durch verdorben. Aber es ist nicht nur die anderen, es ist auch uns. Und das ist das, was hier in die Bibel erklärt wird. Ja. Es ist, siehe, ich komme bald, wie wir gehört haben am Anfang, und mein Lohn mit mir, mit einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, das Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Die Stadt ist ein ewiger Stadt. Es ist für uns, wenn wir es glauben. Draußen sind die Hunde und Zauberer und die Hörer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Aber ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen, wo wir sind jetzt. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzenden Morgenstern. Und der Geist und der Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wem dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist ein Geschenk. Wow. Es wäre Gerechtigkeit kommen auf diese Erde, aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir noch mit Kriege und so Sachen tun. Und noch ein Vers in 2. Korinther 5. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wir sind gerechtfertigt, aber nicht durch uns. Kein einziger Tropfen, was wir gut machen hätten können, wird uns retten können. Sorry. Es liegt alleine an ihm und was er für uns gemacht hat. Das ist, was so super ist. Wow. Ja.
Ja, ich will das bestätigen, dass es alleine an ihm liegt. Ich knüpfe da an. Und zwar betrifft meine Sichtweise jetzt dieses Wort aus dem Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist Friede. Also wir haben jetzt gehört, was das Reich Gottes nicht ist, nicht essen und trinken. Wir haben gehört, dass es Gerechtigkeit ist. Und jetzt beleuchte ich das Wort Friede. Und ich nehme euch einfach mit, wie es mir gestern Abend ergangen ist. Ich habe erstmal Friede und Reich Gottes versucht überhaupt zu fassen, weil es so große Begriffe sind. Da ist mir das Wort gekommen, Friede sei mit dir. Ein Gruß, dem anderen ein Gruß. Friede sei mit dir. Das ist schon mal ein, wie ein Geschenk. Friede sei mit dir, ein Segen. Und dann fiel mir ein, wenn ein Engel kommt ins Leben, dann gibt er einen Gruß. Und das war so beim Abraham. Das war also bei vielen Gottesmännern, dass ein Engel kam und einen Gruß gesagt hat. Manchmal hat er gesagt, fürchte dich nicht, also erschrick nicht vor mir. Aber manchmal hat er gesagt, Friede sei mit dir. Und an dem Wort Friede hat der andere gemerkt, es ist ungefährlich. Ich muss mich jetzt nicht wappnen, jetzt kommt keine Kampfsituation. Friede sei mit dir. Dann ist mir aufgefallen, wenn Friede gekommen ist mit Jesus, also zum Beispiel der Engel brachte Friede zur Maria, Friede sei mit dir, dann ist in ihr ein Kind entstanden, sie wurde schwanger und Jesus ist in diese Welt gekommen. Also das sind solche Verknüpfungen, oder? Und dann hat ein ganz neues Zeitalter begonnen. Wir sagen 2022 nach Christi Geburt.
Ja.
Also das hat was zu bedeuten, dass dieser Friede kam, in die Welt kam. Er ist da, er ist da, aber jetzt, wo ist er jetzt? Also gestern bei dieser Tagung, muss ich sagen, habe ich Friede gespürt. Es war ein Gefühl, ich kann euch gar nicht sagen, das war wie Watte oder wie, es lässt sich nicht beschreiben, was das ist, wenn Friede uns umgibt. Ne? Es war einfach herrlich, es war wunderbar, es hat nichts gefehlt, es war wunderbar. Also habe ich zusammengefasst, das Reich Gottes ist ein Geschenk. Wenn Friede mich so ruhig macht, wenn Friede mich so geborgen sein lässt, dann ist Reich Gottes ein Geschenk.
Und Jesus hat begonnen, diesen Frieden, also dieses Geschenk in die Welt zu tragen. Durch Beziehungen, durch Begegnungen hat er Menschen erklärt, wir haben das gehört. Also die Kernbotschaft, wie er das gemacht hat, war, dass er aufgerufen hat zur Umkehr, dass er Gewalt abgelehnt hat und zum Gebet aufgerufen hat. Es waren drei Kernpunkte, aber das ist jetzt eigentlich... Und dann erklärt Jesus, dass das so unscheinbar ist. Es ist verborgen und das hat der Christian erwähnt mit dem Samenkorn. Jetzt säen wir Tomatensamen, die kleben so klein am Finger, du legst es in die Erde, du deckst es zu, du siehst nichts mehr. Als ich das im Februar gemacht habe, hat es 4 Wochen gedauert, bis da was rauskam, bis da was zu sehen war. Jetzt habe ich wieder Samen reingelegt, zugedeckt. Jetzt hat es nur 1 Woche gedauert. Sagenhaft, oder? Also es war genauso versteckt. Was hat jetzt den Samen schneller aufgeweckt? Also es ist nicht zu beschreiben. Und beim Schnittlauch ist noch lange nichts zu sehen. Und das sind schon 10 Wochen. Also da gibt man schon die Hoffnung fast wieder auf, oder? Dass da noch was kommt. Also so unscheinbar und verborgen, dass Jesus erklärt hat, es ist wie wenn du die Perle im Acker suchst. Oder wir Deutschen haben eine Redensart, die Nadel im Heuhaufen zu finden. So unscheinbar. Es ist da, aber wo ist es? Jetzt finde es mal. Dann muss ich das zusammenfassen. Wir gehen da weiter, wo der Friede ein Geschenk ist. Also Reich Gottes ist Friede und der Friede ist ein Geschenk. Was mache ich jetzt mit dem Geschenk? Nehme ich es an? Packe ich es aus? Was mache ich jetzt mit dem Geschenk? Da ist ein Inhalt drin. Und er wird mir angeboten. Nehme ich das Geschenk an? Jetzt ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht, aber ich hole es wieder raus. Und da hat mir, heute Nacht kam mir die Erleuchtung, wenn das mein Herz ist, und da gibt es einen Schlüssel dazu, also dieses Herz hat ein Schlüsselloch. Das ist mein Herz und jemand kann mein Herz öffnen. Wem erlaube ich, mein Herz zu öffnen? Wer darf mit seinem Schlüssel mein Herz öffnen? Und jetzt gehe ich wieder zum Frieden. Wenn der Friede ein Geschenk ist und ich will ihn haben, dann muss ich dem, der den Schlüssel dafür hat, und das ist der Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Wenn ich ihm erlaube, mit seinem Schlüssel mein Herz zu öffnen, kommt der Friede in mein Herz. Dann habe ich Frieden mit Gott und daraus fließt Friede mit den Menschen und mit mir selber. Also heute Nacht hat sich meine ganze Welt eröffnet, oder? Ich habe alles verstanden. Wenn ich Gott erlaube, mein Herz zu öffnen. Und als ich dann aufgestanden bin, habe ich an meinem Platz, wo ich mit Gott verbringe, lag dieses Buch aufgeschlagen. Und da ist ein Absagegebet. Also es ist ein Seelsorgebuch. Wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich ihn in mein Blickfeld lassen? Ich will dir begegnen und mit dir reden. Und da kommt ein Absagegebet, dass ich praktisch, wenn ich dem Einfluss der Welt, alles was um mich herum Einfluss nimmt und es gibt so Stimmen in mir, also in mir bewegt sich immer eine Stimme und sagt, mach jetzt das, lass jetzt das oder denk mal da dran oder da dran und lauter so. Den ganzen Tag geht doch so eine innere Unterhaltung in uns ab. Also manche bezeichnen das als Fleisch, manche als Welt, manche als als Natur oder egal. Und da rein kann der Teufel Einfluss nehmen in unsere Gedanken, Gefühle. Und wenn ich Gott vorher oder wenn ich einen Cut mache, wenn ich sage, halt, heute sage ich dem allem ab. Ab jetzt hat den Schlüssel zu meinem Herzen nur noch Jesus. Nur Jesus hat den Schlüssel. Dann kann ich mit allem zu ihm gehen und immer sagen, Jesus, schau das bitte mit mir an. Da ist wieder was in Unordnung. Das wird, also wenn ich diesen Cut mache, wird es nicht von heute auf morgen alles glücklich und friedlich sein. Das wird immer wieder kommen, aber ich kann immer wieder sagen, Jesus, schau das bitte mit mir an. Und schau, warum ich so denke. Schau, warum ich da so verkorkst bin. Warum ist es in meinem Leben so? Warum komme ich damit nicht klar? Warum sehe ich die Dinge falsch? Und dann darf Jesus den Finger dahin legen und sagen, schau, wir machen das miteinander. Ich habe es getan. Wie macht er Frieden? Er hat den entmachtet. Und er regelt dann die Dinge. Er klärt die Dinge auf. Und ich darf einverstanden sein. Oder es liegt an mir, ob ich mein Einverständnis gebe. Und also kann so viel heute Morgen verstehen. Es nützt nichts, auf ein Plakat Peace zu schreiben oder Frieden zu schreiben und durch die Straße zu laufen und mir Frieden zu wünschen, wenn ich ihn nicht im Herzen habe. Also ist mir so aufgeleuchtet. Oder der Krieg in Ukraine. Es ist für Gott ein Fingerschnips. Wenn im Herzen kein Friede ist, dann geschieht Krieg. Also ich habe die ganze Welt neu verstanden. Dass das Reich Gottes Frieden ist. Auch Gerechtigkeit und Frieden. Und ihr hört was noch.
Wenn es hier ganz in Anlehnung an das, was die Susanne gesagt hat, wenn es jemand hier gibt, der das Gefühl hat, er muss seinen Schlüssel ganz bewusst an Jesus abgeben, wegen einer Situation, wegen einer Lebenslage, dann wäre es auch wichtig, dass nachher beim Abendmahl diese Möglichkeit besteht. Und wenn es jemand gibt, der da ein persönliches Gespräch oder Gebet haben möchte, ganz persönlich, dann stehen natürlich wie als Gemeindeleitung sowieso zur Verfügung, aber andere auch, dann ergreift die Möglichkeit. Nach dem Gottesdienst gibt es die. Ja. Wir haben gestern unseren Part ausgelost, muss ich vielleicht sagen. Gell? Also wir hatten diesen Bibeltext, wir haben ihn in 5 Teile aufgeteilt und dann haben wir gedacht, okay, jeder zieht einen Zettel und damit war es besiegelt. Deswegen musste sich jeder von uns ganz neu auf seinen Bereich einstellen. Hier aus der Elberfelder möchte ich nochmal vorlesen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.
Nee, der ist auch mit.
Hineingeschrieben eben in eine Situation durch Paulus in die Gemeinde dort im Römer, die so viele Diskussionen hatten, eben über das richtige Essen, die richtige Form, die richtige Ordnung, das Einhalten der jüdischen Gebote, was ist zur Heilsgewissheit notwendig, was nicht. Es geht um die Schwachen sozusagen in der Gemeinde und die Starken und wie man miteinander umgeht. So einfach so vom Hinterkopf, das war mir auch noch wichtig. Und wir haben gestern viel, wirklich lange darüber geredet, was soll uns wichtig sein als Gemeindeleitung. Was nicht so leicht ist. Es war schneller zu sagen, was uns nicht wichtig ist oder was uns nicht wichtig sein soll. Gell? Dann habe ich das mit der Freude. Freude im Heiligen Geist. Es war ziemlich klar, das habe ich gestern schon gewusst, am Abend. Freude ist nicht Fröhlichkeit. Die Fröhlichkeit, die kann ich machen. Die kann ich produzieren. Die zeigt sich in meinem Verhalten, in meinem, was ich anziehe oder wie ich den Tag angehe. Aber es ist hier die Frage von Freude. Dann habe ich weiter überlegt, was ist denn das Gegenteil von Freude? Also um mich da auch so heranzutasten an diesen Begriff. Gut, dann war es schon konkreter. Trostlosigkeit, Trauer. Also das würde ich überhaupt nicht mit Freude verbinden. Aber dann ist mir was ganz anderes eingefallen. Was hindert mich denn, dass ich mich freue im Heiligen Geist? Was hindert mich im Alltag? Mich in meinem Leben und wieder ganz neu. Und da bin ich auf die Predigtthemen der letzten Wochen gekommen. Das sind Ängste und das sind Sorgen. Das blockiert die Freude in meinem Leben. Und dann heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Dann habe ich überlegt, was sind denn hier bei uns in der Gemeinde Ängste? Oder wenn ich in den Gottesdienst komme, habe ich richtige Entscheidungen gefällt in den Aufgaben, die ich vielleicht habe? Habe ich mich übernommen? Verletze ich irgendwelche Ordnungen, irgendwelche Traditionen, die jemand anderem wichtig sind? Angst, keinen Anstoß zu nehmen. Gell? Wir wissen von Jugendlichen in der Entwicklungsphase, nur ja nicht irgendwie auffallen, nur ja nicht herausstechen. Gell? Man möchte lieber mit dem Strom schwimmen. Will ich das in der Gemeinde auch? Habe ich da Angst? Habe ich Angst, dass ich nicht so angenommen werde, wie ich bin oder wie ich mich selber wahrnehme? Angst, letztendlich alleine dazustehen. Mit meiner Meinung, mit meinem Geschmack, mit meinen Wünschen, mit meiner Art Lobpreis zu halten, dann kann man natürlich ganz konkret überlegen, wir wollen keinen Haftpflichtfall hier auslösen, Unfallversicherung, Angst, dass die Gemeinde nicht wächst, dass wir schrumpfen, sondern auch zum Themen, die wir gestern auch angesprochen haben. Angst, wie schaut unsere Generationenverteilung aus in der Gemeinde? Was würden wir uns wünschen? Haben wir genügend Finanzen? Wie schaut unsere Glaubwürdigkeit hier am Ort aus? Vieles ist eine Gewissenssache, aber das sind so Sachen, die uns beschäftigen. Und mache ich das nun zur Angst? Mache ich mir deswegen Sorgen und lass mir die Freude stehlen? Gell? Also das waren so Überlegungen. Dann ist die Frage, wie kann ich mich davon abwenden? Wie kann ich echt sagen, nein, ich lasse mich dadurch nicht bestimmen? Und da ist es, auch was Christian schon erwähnt hat, im Lukas 17,20 steht ein ähnlicher Vers. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was in der Zukunft liegt, sondern es ist hier, sagt Jesus. Es ist die Herrschaft Gottes unter uns Menschen. Es ist die Herrschaft Gottes in mir. Sie ist hier und da hilft mir der Heilige Geist. Er ist jedem Einzelnen von uns. Er ist mir versprochen als Beistand, als Tröster, als derjenige, der Jesus hier unter uns repräsentiert, der uns an ihn erinnert, der uns lehrt und leitet, der unser Helfer ist, unser Tröster. Er ist jetzt hier. Ja. Da auch ein Zitat, an das ich erinnert wurde, das Reich Gottes, wann kommt es denn? Ja, wie lange dauert es, bis der Same aufgeht? Da hat Lido Keller, die Mitbegründerin einer Schweizer Stiftung, die hat einmal gesagt, bei Gott gibt es nur zwei Geschwindigkeiten. Vielleicht kennen das manche. Ja? Das ist entweder langsam oder plötzlich. Was anderes gibt es nicht. Bei den Samen ist es auch so, oder? Langsam. Und dann ist plötzlich der Same aufgegangen. Und dann haben wir plötzlich unter uns, Gott ist da. Plötzlich. Man hat es nicht machen können. Man konnte es nicht erarbeiten. Gar nichts. Gell? Paulus weist uns an dieser Stelle auf das hin, was uns selber wichtig sein soll. Eben nicht diese Äußerlichkeiten und Formen. Nicht diese Gesetzlichkeit. Eine Überlegung gestern in einem Gesprächspunkt hat mich jetzt auch noch ziemlich beschäftigt. Da würde Paulus sicherlich auch zustimmen. Lieber gehe ich gesetzlich in den Himmel, als ungesetzlich liberal in die Hölle. Ja. Manchmal muss ich abwägen. Okay, und manchmal werde ich das beachten, was mein Bruder, der enge Grenzen für sich hat, für sein Gewissen gesetzt hat, das werde ich stehen lassen. Ja, und das geht nicht ums Richten und sonst wie, aber beeindrucken möchte ich mich dadurch nicht, weil die Freude dadurch nur begrenzt wird. Und so haben wir eben überlegt, auch als Gemeindeleitung, dass wir den Frieden bewahren wollen, fördern wollen, dass wir auf dem Boden der Gerechtigkeit, das heißt auch der Heilige Geist, überführt uns von der Gerechtigkeit. Ja? Er sagt, ich bin gerecht durch den Glauben. Das ist sein Werk, dass wir die Gerechtigkeit fördern wollen, die Wahrhaftigkeit, dass wir der Freude Raum geben wollen und ja, in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich hatte hier eben den Part, das Ganze ein bisschen abzurunden und abzuschließen und möchte mit einer Geschichte beenden, die uns in unserem Miteinander gestern bewusst ist. Und ich glaube, jeder von uns würde das unterstreichen. Erinnert uns dran, wenn wir uns nicht an diese Ziele halten, auch als Gemeinde. Ja? Erinnert uns dran, wir sind alle in einer Glaubensgemeinschaft. Wir wollen miteinander Jesus nachfolgen. Und inmitten dieser Diskussionen ist uns etwas bewusst gewesen, was Tom auch angesprochen hat und was ich auch unterstreichen möchte und was uns zum Abendmahl weiterleitet. Es gab eine Geschichte, die ich von einem pensionierten Pastor gehört habe. Es gab einen älteren Pastor, der einen Traum hatte. Er ist verstorben und ist an die Himmelspforte geraten. Wir in der Überlieferung, wir sprechen davon, dass Petrus die Tore hütet. Und er kam dort und hatte gemeint, er müsse nun beweisen, warum er eintreten darf. Also, dann ging es darum, ich bin jahrzehntelang Pastor gewesen, einer Gemeinde, die es heute noch gibt. Okay. Petrus sagt, okay, ich gebe dir einen Punkt dafür. Ja? Dann, nein, ich bin verheiratet, ich bin treu geblieben in meiner Ehe, ich habe meine Kinder gottesfürchtig erzogen. Petrus sagt, okay, ich gebe dir auch noch einen zweiten Punkt. dann sagt er, ich habe das und das Hilfswerk gegründet. Ich habe immer ein offenes Tor gehabt. Man konnte mich immer anrufen. Petrus vergibt hier keinen Punkt. Der Pastor kann alles Mögliche aufführen, was er im Leben Gutes getan hat, was er in seiner Gemeinde Gutes getan hat. Ich möchte es mal übertragen. Ich gehe jedes Mal, wenn ich nur irgendwie kann, in den Gottesdienst. Ich versuche pünktlich zu sein. Ich versuche so viel wie möglich in der Bibel zu lesen. Ich versuche mich von den richtigen Leuten prägen zu lassen. Jeder von uns hat eine Liste. Jeder. Wir sind so aufgewachsen. Das und das ist gut und das ist nützlich. Ja? Wenn ich das und dann kann dieser Mensch, dem Petrus, ja, du brauchst aber 100 Punkte, damit ich dich jetzt reinlasse. Das sind jetzt nur 2 oder 3. Der Pastor ist ganz frustriert. Ja. Also, wenn es nicht um die Gnade Gottes geht, dann schaffe ich das doch nie. Und da sagt Petrus in diesem Traum, ja, aber genau das ist es, was dich hier durchlassen lässt. Und so geht es uns auch. Da sitzen wir auch alle im selben Boot. Ja?
Amen. Amen. Petrus, da fällt mir auch eine Geschichte ein. Ich habe im Fernsehen gehört von der Kaiserin in Wien, die was sagen ist.